Heute haben wir mit Luise Wackernagel über die Fassadenbegrünung gesprochen. Sehr interessantes Thema, leider noch nicht so mit der Durchschlagskraft, wie es sein sollte in Deutschland. Aber in den nächsten Jahren wird es sicherlich immer mehr ein Thema werden und die Städte werden auch in den Fassaden oder an den Fassaden immer grüner werden. Viel Spaß beim Zuhören, sehr interessante Folge. Wenn man da einen Lebenslauf so durchliest, dann ist der so gefühlt alles andere als konsequent, sondern du hast wirklich schon viele verschiedene, sag ich mal, Bereiche durchlebt oder ausprobiert, von Politik und jetzt natürlich auch im Garten- und Landschaftsbau. Wie kommt man dazu oder wie, was sind so deine Beweggründe, so jetzt auch natürlich auch Richtung Handwerk zu wechseln?
Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Und auf den ersten Blick, glaube ich, auch sehr weit weg voneinander. Auf den zweiten Blick, wenn man nach der Motivation fragt. Weil die Motivation, ins Handwerk zu gehen, war tatsächlich eine ähnliche wie die, die mich damals dazu bewegt hat, in die Politik zu gehen oder mich politisch zu engagieren und politisch zu arbeiten und Politikwissenschaften zu studieren. Ja, ich wollte was machen, was einen Mehrwert für uns als Gesellschaft bringt. Ich wollte die Welt ein kleines bisschen besser machen und ja, wie soll ich sagen? Ich wollte einfach was machen und habe dann tatsächlich leider feststellen müssen, dass der Weg über die Politik eben ja nicht der richtige war. Weil ich bin mit einem totalen Enthusiasmus, politischem Engagement und Ehrgeiz daran gegangen und habe leider feststellen müssen, es geht nicht um die Inhalte, die mir wichtig sind oder beziehungsweise es geht generell nicht so um Inhalte, sondern vielmehr darum, ja, Posten zu besetzen, sich Mehrheiten zu organisieren und diesen ganzen Kram. Und die Inhalte, die fanden zwar statt, aber eben nicht so, wie es mir wichtig gewesen wäre. Und das habe ich tatsächlich über mehrere Ebenen leider so erfahren müssen, sowohl im Ehrenamt als dann eben auch beruflich. Also ich habe im Landtag gearbeitet, kurzzeitig dann auch mal im Bundestag und für den Landesverband von der Partei. Und das war letztlich überall dasselbe. Und das war schon sehr ernüchternd. Hinzu kam dann eben auch das Politikstudium, das hat mir schon Spaß gebracht, das kann ich nicht anders sagen. Und sich mit Politiktheorie, politischer Geschichte und den verschiedenen Richtungen und Strömungen dann eben auseinanderzusetzen, das fand ich super spannend. Aber ich habe mich natürlich gefragt, wohin führt mein Weg mich dann letztlich? Und für mich war dann ganz klar, wenn ich Politikwissenschaften studiere, dann ja, muss ich eigentlich auch in die Politik gehen, sage ich mal. Und da ich dann eben leider diese negativen Erfahrungen machen musste, habe ich das Ganze in Frage gestellt. Und ich habe mich schon immer für Architektur und Bauingenieurwesen, die Baubranche etc. Interessiert. Aber noch ein Studium und Architektur studieren und Bauingenieurwesen, ich weiß nicht.
Das wäre dann zu... Also du hast jetzt nicht studiert, sondern hast dann tatsächlich die Ausbildung gemacht.
Ich habe die Ausbildung im Galabau gemacht, genau. Also von der Pike an habe ich das gemacht. Und tatsächlich war es dann erst so, als ich gemerkt habe, oh, ich bin unzufrieden mit meinem Politikstudium. Ich habe es aber tatsächlich zu Ende gemacht, weil ich dachte, dann habe ich es in der Tasche schon mal.
Ja, guter Ansatz auf jeden Fall.
Genau, und habe dann aber ein Praktikum im Garten- und Landschaftsbau gemacht, weil ich erstmal wissen wollte, so, ist das überhaupt was für mich? Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Also am Ende dieser 2 Wochen Praktikum hatte ich den Ausbildungsvertrag in der Tasche. Habe kurze Zeit später die Ausbildung dann angefangen und habe sie dann eben auch zu Ende gemacht und bin super glücklich in der grünen Branche und weiß jetzt genau, das ist es, was ich machen will.
Du hattest gesagt, in der Politik, das hatte ich nicht so gecatcht oder man ist da nicht wirklich vorangekommen. Ist es einfach, weil man so die eigenen Ideen oder Visionen nicht so direkt umsetzen kann, weil die Wege da vielleicht auch lang sind? Ist es so typisch so, dass Beamten-Tum,
was man so... Ja, fühlt sich so an, auf jeden Fall.
Fühlt sich das so an?
Also du arbeitest dann irgendwie einen Antrag aus, so, dann musst du erstmal über mehrere Ebenen gehen, dann bringst du die vielleicht mal auf so einem kleinen Jugendorganisationsparteitag ein, bis er dann irgendwie auf einem Landesparteitag mal diskutiert wird und dann musst du dir diese ganzen Mehrheiten organisieren und so. Und du musst immer mit Gegenwind rechnen. Dass man sagt, ey, ist ein guter Ansatz, aber vielleicht nicht genau so. Man könnte den so und so vielleicht umschreiben. Da wäre das irgendwie gesellschaftstauglicher oder so. Das findet halt nicht statt, sondern eigentlich immer nur dieses Gegenan. Oh Gott. Also wirklich.
Und jeder weiß noch was oder weiß vielleicht auch noch was besser oder anders.
Genau,
oder,
und jeder dann, muss was dazu sagen. Ja. Aber ja, keine Ahnung.
Und das hatte ich jetzt im Handwerk tatsächlich dann komplett... Ist was anderes, oder?
Ist also, was anderes, auf jeden Fall. Also ich gehe nach Hause und... sehe genau das, was ich gemacht habe. Ich habe das Gefühl, ich habe was erschaffen und habe was gemacht, was bleibt. Also eine super Erfahrung und das hatte ich eben in meiner politischen Arbeit irgendwie nicht so. Da habe ich mich manchmal echt gefragt, wofür mache ich das eigentlich so? Und jetzt bin ich einfach super happy. Es ist natürlich ein ganz anderer Wind, der da weht, muss man auch erstmal mit klarkommen. Ich sag mal, im politischen Kontext ist es so, ja, ich sag mal, subtiler. Du weißt immer nicht so genau, okay, was meint mein Gegenüber jetzt damit und so. Mhm. Und dann kommst du ins Handwerk, alle sind super direkt. Und ja, egal, was sie über dich denken, das sagen die dir auch ins Gesicht. Aber das fühlt sich viel gesünder an.
Voll.
Also, ja, du hast nicht das Gefühl, du frisst irgendwas in dich rein oder so. Aber auch man selber kann alles sagen. Das ist so befreiend.
Man spricht es aus, es ist vom Tisch, man weiß, wo man dran ist. Und wenn es einem nicht passt, ja, dann spricht man drüber, diskutiert es vielleicht aus und dann kann man sich aber auch wieder in die Augen schauen.
Genau, und am nächsten Tag, wenn du wieder auf die Baustelle kommst, ist alles wieder gut.
Ja, ja. Voll gut. Super. Also es ist echt, kann man nur unterstützen. Ich glaube, in allen Bereichen würde das vielem gut tun, wenn man einfach so direkt miteinander spricht.
Genau, also klar hast du, was meine Erfahrung ist, im Bau natürlich schon einen raueren Ton und da muss ich auch sagen, da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich bin schon sensibel. Und das war für mich halt schon, ja, schon bewegend, vor allem im ersten Lehrjahr. So. Aber jetzt habe ich ein dickeres Fell, als ich das, glaube ich, jemals also vorher hatte im politischen Kontext. So. Ja, Wahnsinn, da habe ich mir vieles mehr zu Herzen genommen. Mhm. Ja, also weil ich gemerkt habe, also wenn du da irgendwie bestehen willst, sage ich mal, dann musst du dich anpassen. Mhm. Und dann musst du eigentlich genauso werden. Aber wenn du zu Hause bist, dann kannst du wieder, wie soll ich sagen, einen anderen Ton auflegen.
Mhm. Ja, das ist echt interessant, weil wenn man so überlegt, Politik ist ja schon auch oft rau oder hart. Also da werden ja schon Sachen sich oft an den Kopf geworfen, wo man dann denkt, okay, das ist schon hart, muss man mit klarkommen. Ja. Und jetzt aufs Handwerk bezogen, wenn du sagst, du hast da dann erst so das wirklich dicke Fell bekommen, ist auch echt schon, ist schon krass, ja.
Ja, weil, wie soll ich sagen, oder was ich eben schon sagte, es ist direkter im Handwerk. Und du kannst auch die Augen zumachen in der Politik und das nicht so an dich ranlassen, sag ich mal. Und das geht im Handwerk nicht. Da sagen sie dir eben schon ganz direkt so, was sie von dir halten oder wie deine Arbeit ist oder so, sondern, also du kriegst halt direktes Feedback so. Mhm. Das passiert eben in der Politik nicht so. Also da muss ich sagen, das war schon was anderes, ja.
Schön, voll interessant. Du bist ja vor allem ins Handwerk gegangen, weil du in die Gartenlandschaftsbaubranche wolltest und daher vor allem die Fassadenbegrünung.
Ja, genau. Das kam in der Ausbildung, ja.
Kam das in der Ausbildung? Mhm. Du kommst ja, also du arbeitest jetzt in Freiburg und lebst in Freiburg und ich glaube, man hat es auch schon gehört, du hast keinen Freiburger Dialekt.
Hört man
oder keinen badischen Dialekt.
Also, ja, man selber hört das nicht
der
so.
Der Freiburger Dialekt ist nochmal spezieller.
Ja, das stimmt.
Ist es auch zu hier jetzt in Stuttgart oder ist nochmal was anderes?
Ist auch
anderes?
Was anderes, ja. Ja, das stimmt. Ja, da muss man auch erstmal mit klarkommen, wenn sie dann irgendwie wollen, dass du ein Eisen in den Boden schlägst. Und ich kenne das aus dem Norden als Schnurnagel. Also muss auch erstmal wissen, was wollen die von mir?
Ja. Sucht man das erstmal. Nee,
ja, genau.
Wie kam das? Hast du dann eine Ausbildung in Freiburg gemacht oder in?
Im Norden im tatsächlich. Norden. Genau. Mein Vater hat auch einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb und der ist in der Nähe von Kiel. Und wie das dann immer so ist, die Unternehmer, die kennen sich ja untereinander. Und ich hatte dann eben auch Bedenken, dass ich dann irgendwie in eine Schublade gesteckt werde, weil man muss sagen, also als ich ins Handwerk kam, also ich hatte zwei linke Hände, ich konnte gar nichts. Okay. Wie ich schon sagte, politischer Kontext, so eher Bürotätigkeiten und ja.
Interessant.
Und deshalb hatte ich dann eben auch Sorge, ja, was heißt es dann so, werde ich dann gleich abgestempelt oder gibt es dann irgendwie eine andere Erwartungshaltung? Lange Rede, kurzer Sinn, dann wollte ich halt aus Kiel raus. Mhm. Und habe mir einen Betrieb zwischen Kiel und Hamburg gesucht, weil ich wollte auch erstmal noch im Norden bleiben und bin da ja auch verwurzelt, hatte da meinen Freundeskreis und habe dann eben, genau wie ich schon sagte, zwischen Kiel und Hamburg habe ich dann gelernt. Für mich war aber auch klar, ich will nach der Ausbildung, will ich nochmal was anderes sehen, irgendwie eine andere Luft schnuppern, so. Weil in dem Betrieb, in dem du gelernt hast, bist du ja häufig einfach dann immer noch der Azubi. Da ist es ganz schwer, sich da nochmal freizustrampeln, glaube ich. Genau, und dann während der Ausbildung in der Berufsschule tatsächlich kam das dann mit der Fassadenbegrünung. Und das hat mich so angefixt und hat mich auch gar nicht mehr losgelassen. Und ja, genau, jetzt bin ich in Freiburg und wollte genau das lernen, weil tatsächlich wird das bei uns im Norden noch nicht so viel gemacht. Ja.
Weißt du, was der Grund dafür ist, dass das im Norden noch nicht so etabliert ist?
Ich glaube, die Kompetenz fehlt in vielen Betrieben, also Dachbegrünung wird tatsächlich gemacht, Fassadenbegrünung ganz rudimentär, also was man so kennt, dass dann irgendwie Efeu an den Fassaden hochwächst oder wilder Wein und so. Manchmal wuchert er ja auch von alleine, sage ich mal. Also tatsächlich das, was ich jetzt hier kennengelernt habe mit Ranksystemen oder modularen Systemen und so weiter, das wird im Norden irgendwie nicht so gemacht. Mhm. Und deshalb war dann eben so für mich klar, ich muss aus dem Norden irgendwie raus. Genau, und habe dann eben einfach geschaut, welche Betriebe setzen sich damit auseinander und habe dann jetzt eben in Freiburg einen gefunden, der das macht. Also da sind dann eben aber auch noch herkömmlicher Garten- und Landschaftsbau mit drin und auch eben Dachbegrünung. Das fand ich eben total cool. Also dieses Dreiergespann dann letztlich, also dass ich eben auch in andere Bereiche dann rein switchen kann, dass mir das, was ich in der Ausbildung gelernt habe, nicht verloren geht. Mhm. So. Genau, aber ja, hauptsächlich bin ich dann jetzt eben wegen der Fassadenbegrünung nach Freiburg gezogen.
In Stuttgart gibt es auch ein Haus, wo wirklich so richtig grün ist. Das wurde jetzt vielleicht vor 3 Jahren gebaut, auch mit richtig viel Fassadenbegrünung. Man sieht da wirklich, wie da die Pflanzen wachsen, teilweise schon über die Fenster drüber und so.
Ja.
Was ist denn der Hintergrund hinter Fassadenbegrünung oder was steckt für Potenzial da noch dahinter?
Also wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist in der Großstadt im Hochsommer. So, das versuche ich dann immer mit diesem Bild dann irgendwie so nachzuzeichnen. Du bist in der Großstadt, es ist Hochsommer, an die 40 Grad, es ist stickig, du kriegst kaum Luft, bist eigentlich auf der Suche nach einem schattigen Plätzchen, wo findest du das? Dann hörst du den Baustellenlärm, die Autos um dich rum und willst eigentlich nur wieder raus aus der Stadt, so ungefähr. Und ich finde, genau da setzt eben Fassadenbegrünung an, dass das eben eine Lösung sein kann, um unsere Städte wieder lebenswerter zu machen und hält darüber hinaus eben ganz viele andere Vorteile bereit, wie zum Beispiel die Temperaturen, die runtergekühlt werden, die Umgebungstemperaturen, aber auch die Temperaturen des Gebäudes selber. Sprechen wir manchmal von Temperaturen von 70 Grad, was ich jetzt gelesen habe, was die Oberflächen der Fassaden eben bekommen können im Hochsommer. Mhm. Das habe ich jetzt gelesen. Und das ist schon eine ganze Menge.
Ja.
Und wenn das dann eben auch abstrahlt und dann an die Umgebung abgegeben wird, das ist
gigantisch.
Gigantisch!
Ja, wenn man jetzt überlegt, man steht da davor und wird also es ist schon heiß und dann strahlt die Fassade nochmal auf einen ab.
Ja.
Kein Wunder, fühlt man sich oft in den Städten so dann erdrückt.
Erdrückt, genau, ja. Wie du schon sagst, ja. Und wie ich schon sagte, da setzt eben Fassadenbegrünung an und dann eben durch die Transpiration der Pflanzen, aber zum anderen auch über die Abschattung der Gebäude, sodass die Gebäude eben gar nicht so viel Hitze abgeben können, wird dann die Umgebungstemperatur runtergekühlt. Da habe ich Zahlen von 4 bis 8 Grad gelesen, was ja auch schon echt eine Menge ist. Und die Luftqualität wird verbessert, du kannst wieder richtig atmen. Dann wird die Luft gefiltert, die Feinstaubbelastung wird weniger. Wir schaffen ein Habitat in der Stadt. Das heißt, dass Vögel, Kleinstlebewesen sich auch eben annisten können. Das ist schon echt eine super Sache. Ja.
Das ist richtig gut. Ja, ich habe auch mal gehört, wenn man da, also gerade in Stuttgart in dem Gebäude, da gibt es auch so einen Innenhof und im Sommer ist es da, ich habe es jetzt selber nicht erlebt, aber gehört, dass es da wirklich gefühlt deutlich kühler ist wie sonst.
Ja.
Durch die Pflanzen und durch die, was da einfach, sich einfach Natur.
Ja, genau, du schaffst eben wieder Natur in der Stadt.
Ja.
So, und ja, statt der grauen Städte haben wir vielleicht irgendwann wieder grünere Städte, was ja irgendwie... Ja, super wäre nicht nur für uns so, aber auch irgendwie, um dem Klimawandel zu begegnen, sag ich mal. Und Dachbegrünung wird ja schon vermehrt gemacht, aber Fassadenbegrünung eben noch nicht so viel, wie es sein könnte in meinen Augen. Ja, aber ich könnte jetzt, glaube ich, 2 Stunden über die ganzen Vorteile reden.
Ja, aber an was liegt es denn vielleicht, dass es noch nicht so den Durchbruch geschafft hat? Also, dass die Leute sich da vielleicht so ein bisschen vorscheuen. Du hast gerade gesagt, es können sich auch Kleinstlebewesen da anziehen. Jetzt denke ich vielleicht, okay, wenn die jetzt so direkt an meinem Fenster dran sind und ich mache das Fenster auf, dann kriege ich vielleicht die ganzen kleinen Tiere in meine Wohnung, wo ich vielleicht nicht haben will.
Ja, habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört. Ja, aber ein Argument, was dagegen spricht, ist ja, wir haben ja das Habitat vor der Fassade. Warum sollte ein Kleinstlebewesen, ein Vogel oder was auch immer, seinen Lebensraum, der so super ideale Voraussetzungen eigentlich bietet, um das Ganze lebenswert zu machen, da rausgehen und zu dir ins Gebäude rein. Also an sich, natürlich kann das mal passieren, so, aber du hast ja auch jetzt mal eine Spinne oder mal eine Biene, eine Hummel, was auch immer, hast du ja auch im Gebäude so, aber das Gros bleibt, glaube ich, im Habitat.
Ja.
So würde ich das sagen. Ja, voll. Oder habe ich es auch in Forschungsberichten halt gelesen.
Und wenn man wirklich, wenn das ein Grund sein soll, dann kann man sich, glaube ich, auch einen Insektenschutz noch vors Fenster machen oder so.
So,
dann,
zum Beispiel. Genau, das sollte jetzt nicht der Grund sein, ja, um davor zurückzuschrecken. Ja. Was ich mir aber auch vorstellen kann, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Systeme von Fassadenbegrünung. Mhm. Und ich glaube, da erstmal so das Richtige für einen selber und das Gebäude, was man eben hat, beziehungsweise für die Fassade zu finden und sich da einen Überblick zu verschaffen, ich glaube, das ist tatsächlich erstmal relativ schwer, weil es eben tatsächlich so viele unterschiedliche Systeme gibt. Dann ist es natürlich auch eine Preisfrage, was ich mir vorstellen kann. Genau, also je nachdem, für welches System ich mich dann entscheide, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Ja. Da sind wir nachher bei Preisen von 1.000 Euro der Quadratmeter zum Beispiel. Bei modularen Systemen teilweise.
Mit Pflanzen.
Und mit Pflanzen, Bewässerung und so. Okay. Genau, mhm. Aber es ist schon eine Hausnummer.
Ja.
Und ich sag mal, gerade wenn man jetzt neu gebaut hat, ein Eigenheim, das kostet ja, muss ich dir nicht erzählen, ja. So, das kostet ja schon wirklich eine ganze Menge.
Ja.
Und der Garten- und Landschaftsbau, der kommt eigentlich immer dann zum Einsatz, wenn alles andere schon gemacht ist und alles fertig ist und manchmal das Geld auch alle. So.
Richtig.
Und dann sich irgendwie noch zu überlegen, oh, gebe ich jetzt noch so viel Geld für eine Fassadenbegrünung aus? Weiß ich nicht. So.
Aber weißt du, warum das so relativ teuer ist? Weil jetzt 1.000 Euro der Quadratmeter ist ja schon...
Ja.
Viel.
Es ist schon viel, aber du musst halt auch mal überlegen, die Bewässerung ist mit drin, dann je nach Pflanzenauswahl, dann der Baukörper, den du vor die Fassade setzt, da ist ja auch einiges an Material, also ob Blech, Aluprofile, so das, also das ist schon eine ganze Menge, da muss noch Substrat rein, dann der Aufbau, also bei uns im Betrieb schaffen wir, ja, was habe ich jetzt neulich gehört? Irgendwie 2 Quadratmeter am Tag. Also du hast auch eine ganze Menge an Arbeitsleistung, was du da erstmal reinstecken musst, was dann natürlich auch die Kosten wieder so in die Höhe treibt. Genau, und ich glaube, dadurch, dass es noch keine standardisierten Systeme in dem Sinne gibt, ist es da auch schwierig zu gucken, wo kann man da einsparen oder so.
Ja. Ist tatsächlich alles immer noch individuell angefertigt und nichts, also es gibt nicht so fertige Baukästen, sage ich
zum
mal.
Zum Teil schon, also Teile des Baukastens, sage ich mal, sind fertig und standardisiert, aber du musst auch immer auf die Fassade gucken, was brauche ich da an Unterkonstruktionen, an Dübeln, was auch immer, das ist schon recht individuell, da gibt es noch nicht so den Standard, also zumindest bei uns so, sage ich mal.
Der Aufbau ist, ich habe meine Fassade, die ist verputzt, gestrichen. Und dann baut ihr da drauf ein, wie sieht der Aufbau aus? Wahrscheinlich nochmal eine Unterkonstruktion aus Aluprofilen oder so? Oder
genau.
Also ist es wahrscheinlich schon direkt oder voll von der Fassade getrennt? Gehe ich jetzt mal davon aus.
Genau, du hast dazwischen einen Luftraum, wo die Luft dann eben zirkulieren kann. Und davor baust du dann tatsächlich die Aluprofile, wie du schon gesagt hast. Und dann hast du einmal den Substratkörper quasi. Vorne ist ein Aluprofil vor in der Regel, was dann eben auch Pflanzlöcher hat, wo du dann die Pflanzen einsetzen kannst. Oder ja, wir haben auch Platten aus glasfaserverstärktem Kunststoff zum Beispiel, wo du dann eben auch die Löcher für die Pflanzen reinbohren kannst. Genau, und dann wird das Substrat eingefüllt. Genau, und dann gibt es halt noch die Rückwand. So. Genau, die habe ich vergessen. Genau, damit das Substrat halt nicht rausrieselt. So. Und dann kommen die Pflanzen rein. Quatsch, jetzt habe ich die Bewässerung vergessen. Ja, die wird ja auch vorne vorgeschraubt.
Ist ja auch komplex.
Ja, genau.
Also, die Bewässerung, die ist wahrscheinlich irgendwo so zwischen Substraten der Rückwand dann, oder wie?
Nee, vorne vor tatsächlich, damit du auch im Nachhinein noch rankommst, falls du Wartungsarbeiten hast. Weil stell dir vor, die Bewässerung ist jetzt im Substrat drin.
Ja, ist scheiße.
Da kommst du nicht ran. Da kannst du voll vergessen. Da musst du das Ganze wieder zurückbauen.
Stimmt, okay. Das heißt, die ist vor den Pflanzen. Oder dahinter?
Ja, genau. Also so quasi, wie beschreibe ich das jetzt? Also für die Zuhörer.
Ist schwierig.
Ja, ist schwierig.
Wir also können ja vielleicht irgendwo mal ein Bild auch mal anzeigen. Oder
ja, ich versuche es mal mit Bildern zu malen.
So. Dann ist das alles einfacher. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist so, dass die ganze Begrünung von der Fassade schon getrennt ist. Dass man da jetzt keine Sorge haben muss, dass die Begrünung meine Fassade kaputt macht.
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Okay.
Ja, also das ist ja häufig auch so ein Punkt, wo die Leute dann eben sagen, oh, was ist, wenn das irgendwie meine Fassade kaputt macht? Mhm. Man muss dazu aber auch sagen, das A und O ist die Planung im Vorwege. Also du hast natürlich auch statische Gesichtspunkte, die du mit einbeziehen musst. Ganz wichtig, so dass dir die Wand halt nicht runterfällt.
Stimmt, ja. Schwer, ja.
Und dann musst du natürlich auch Fachkräfte haben, die dann eben das Ganze auch professionell dann anbauen und fachgerecht so, damit du dann im Nachhinein keine Bauschäden hast. Weil sonst kann es natürlich passieren, dass Kältebrücken entstehen, Feuchtigkeit doch in die Fassade zieht. Das heißt, der fachgerechte Einbau und die fachgerechte Planung, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Mhm. Genau.
Sollte man wahrscheinlich auch schon so ein bisschen berücksichtigen, wenn man sein Gebäude baut, wenn man eine Fassadenbegrünung angedacht hat, dass man da vielleicht auch schon die ein oder anderen Schritte vielleicht mit berücksichtigt,
das wär,
oder?
Das wäre der Idealfall, ja, genau. Aber ich meine, wo Fassadenbegrünung ja jetzt auch super wichtig sein kann und eine Lösung sein kann, ist ja auch in unseren Bestandsgebäuden. Mhm. Das heißt, da kann man ja eben auch gucken, so welche Gebäude eignen sich. Und ich habe jetzt Zahlen gelesen, irgendwie von 20% der bestehenden Gebäude, die sich grundsätzlich eignen würden, um Fassadenbegrünung zu gewährleisten. So, also das ist ja auch schon was.
Mhm, voll. Das ist alles richtig viel, vor allem was man halt dafür für die Umwelt auch tun kann.
Genau. Also
wir hatten es ja schon, die direkte Einfluss von der Fassadenbegrünung merkt man schon durch die Temperaturunterschiede. Aber warum wird es vielleicht auch noch nicht so wirklich gefördert, unterstützt, publiziert? Ich weiß nicht, kennst du da Gründe dafür, dass es einfach nicht so wirklich im Vordergrund steht?
Also tatsächlich gefördert wird es auch schon. Okay. Gerade wenn man in die Großstädte guckt, zum Beispiel bei uns in Freiburg ist es so, dass die förderfähigen Kosten zu 50% übernommen werden, wenn du Fassadenbegrünung oder Dachbegrünung, also grundsätzlich Gebäudebegrünung irgendwie hast. Dann aber auch in Wien zum Beispiel, wenn wir jetzt nach Österreich gucken, da werden die Projekte bis zu 5.200 Euro gefördert. Dann habe ich aber auch gelesen, in Hamburg zum Beispiel bis zu 10.000 Euro. Okay. Das ist ja schon eine ganze Menge. Das, ja. Also die Möglichkeiten sind ja schon da, um eine Förderung zu erhalten. Also eben nicht nur in den Städten, sondern auch in den Kommunen und auf Landesebene. Aber wie soll ich sagen, da steht uns vielleicht auch die Bürokratie wieder ein Stück weit im Weg, dass man erstmal wieder ewig und 3 Tage Anträge ausfüllen muss. Und dann musst du dies und jenes genauestens beachten, sonst fällst du wieder raus und dann wird es wieder nicht gefördert. Ich glaube, das ist schon wieder so ein Angang und ein Akt. Und gerade, was ich eben sagte, wenn du schon vorher alles andere gebaut hast, wenn wir jetzt von einem Neubau sprechen, dann denkst du, oh, ich habe schon so viele Anträge gestellt und jetzt auch noch für den Kram hier. So ungefähr. Ja. Also ich glaube, da ist dann auch so eine gewisse, dass man dann einfach keine Lust mehr hat.
Unterstützt ihr da auch vom Betrieb zum Beispiel bei so Anträgen stellen oder so?
Also ich jetzt nicht so. Aber ich kann mir schon vorstellen.
Weil das wäre vielleicht schon was, um das einfach die Hürde da geringer zu machen.
Ja, also so von Geschäftsführungsseite, so das wäre ja schon etwas, was das Ganze erleichtern würde. Und was ich auch glaube, so wie jetzt zum Beispiel, wir sprechen in einem Podcast über Fassadenbegrünung. Ich glaube, das ist auch schon mal ein ganz, ganz großer Schritt, um erstmal Leute zu erreichen und dafür zu sensibilisieren, ey, ihr wollt was für den Klimaschutz tun, ihr wollt irgendwie ein bisschen Grün an der Fassade haben oder generell am Gebäude, ihr wollt das Gebäude aufwerten oder wie auch immer. Da gibt es noch was anderes, wenn euer Gebäude jetzt nicht für Dachbegrünung geeignet ist. Oder ihr habt keinen Garten, habt ihr schon mal über eine Fassadenbegrünung nachgedacht? So, also ich glaube, erstmal Leute erreichen und dafür zu sensibilisieren, das ist auch schon mal ein ganz, ganz großer Schritt. Und wenn man dann eben noch weiß, ey, es gibt Fördermöglichkeiten, vielleicht steht es bei uns im B-Plan, vielleicht auch schon irgendwie mit drin. Ich frage da einfach mal auf kommunaler Ebene nach. Das ist ja auch schon irgendwie was weiterhelfen könnte.
Ich sehe gerade, wir haben ja auch Fassadenbegrünung bei uns im Studio.
Ja.
Die lebt zwar nicht, aber ich sage immer zu Fabio, hast du die Pflanzen schon geschnitten und gegossen? Aber die sind relativ pflegeleicht. Also eigentlich genau das, was man nicht tun sollte. Aber, es geht ja tatsächlich auch für den Innenraum, dass man Fassadenbegrünung macht, richtig?
Genau, genau.
Sind es dann andere Pflanzen nochmal? Also
ja,
generell
also
gibt es ja wahrscheinlich voll viel Auswahl an Pflanzen.
Ja, also kommt drauf an, was du willst, sage ich mal. Also, und für welches System du dich am Ende entscheidest. Wenn du dich für ein sogenanntes bodengebundenes System entscheidest, dann kannst du im Endeffekt, ich sag mal, auch deinen Efeu, über den wir gesprochen haben, nehmen oder wilden Wein, aber das sind dann eben die selbst klimmenden Pflanzen. Die haben dann Haftorgane, womit sie sich an der Fassade festhalten, was erstmal nicht unbedingt schlimm ist. Gesetzt im Fall, die Fassade ist gut in Schuss. Aber wenn
und
du das Ganze.
Sie bleibt auch gut in Schuss.
Genau. Das ist halt, ja. Weil die suchen sich natürlich ihren Weg. Wenn du irgendwelche Risse in der Fassade hast oder so, kann das schon passieren, dass die da reinwachsen. Genau, aber jetzt um nochmal wieder zurückzukommen.
Die Innenraumpflanzen.
Genau. Ja. Also was ich sagen wollte, es kommt tatsächlich darauf an, für welches System du dich entscheidest. Und dann kannst du auch gucken, welche Pflanzen du nimmst. Wenn du aber sagst, ey, ich hätte total Lust, mein Staudenbeet, was ich mir eigentlich so immer erträumt hätte, wenn du das an die Wand bringen möchtest, dann musst du dich definitiv für eine fassadengebundene Systematik entscheiden, also für ein modulares System und kannst dann entweder mit Fliesen oder so arbeiten, also mit Vlies.
Nicht Fliese, zu verwechseln.
Ja, genau. oder eben, ja, also mit Fließtaschen, mit einem Regalsystem oder wie auch immer, also mit Pflanzkästen, die dann übereinander gesetzt werden. Oder eben unserem System, diesem modularen System. Und da kannst du letztlich alles drin pflanzen. Okay. Also da kannst du auch Sträucher und Bäume drin pflanzen am Ende. Also das ist schon eine enorme Auswahl, die du dann hast. Oder du entscheidest dich eben für die bodengebundene und selbst klimmende Pflanze. Da hast du dann eben nicht so viel Auswahl. Aber es gibt ja auch so was dazwischen. Wenn du mit einem Ranksystem arbeitest, dann nimmst du halt eine andere Kletterpflanze, die nicht diese Haftwurzeln hat, sodass deine Fassade eben auch nicht angegriffen wird. So.
Da wird es aber dann aber schon auch preisliche Unterschiede gehen, weil ich denke jetzt Efeu oder wilder Wein, der ist jetzt nicht so teuer.
Nee, genau.
Das ist ja wahrscheinlich dann so ein bisschen.
Das ist überschaubar.
Ja, richtig.
Ja. Also so irgendwie.
Ist 15, natürlich nicht so cool.
20 Euro, ja.
Und nicht so, ja, obwohl wilder Wein ist im Herbst auch schön.
Ist schön.
Aber ich habe tatsächlich gesehen, da gibt es Bilder oder so Fassadenbegrünungen, egal ob es drin oder draußen, die ja wirklich.
Da bringst du ganze Gärten an die Wand.
Das ist echt Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn, ja. Genau, aber dasselbe kannst du eben auch drin machen, wenn du dann die richtige Pflanzenauswahl hast. Dann nimmst du ganz normale Pflanzen, die du eben für den Innenbereich nehmen kannst. Da muss ich sagen, bin ich nicht so versiert.
Ja, alles gut.
Aber generell eignen sich da alle Indoor-Pflanzen. Genau, und das hat ja dann eben auch im Innenraum genauso wie draußen positive Auswirkungen. Mhm. Also ist tatsächlich auch für Unternehmer interessant. Die Produktivität wird gesteigert, haben jetzt Forscher, ich glaube in Cardiff, an der Uni in Cardiff rausgefunden, dass die Produktivität der Mitarbeitenden dann eben um 15% gesteigert wird. Also,
Das ist ordentlich. Das rechnet sich schnell.
Gut für den Business.
Ja, richtig. Das rechnet sich schnell, ja.
Aber eben auch für die Gesundheit. Genau, also dadurch, dass die Pflanzen ja eben auch Sauerstoff produzieren, haben wir weniger Kopfschmerzen, fühlen uns nicht so müde und so. Also das hat ja auch einen positiven Impact dann eben auch drin für dich. Genau. Also, ja, kannst alles begrünen.
Voll gut. Ja, schade, dass das echt noch nicht so populär ist. Sind wir da in Deutschland voraus, jetzt mal mit der Welt, kannst du das irgendwie einschätzen? Voraus, hinterher, gleich auf. Ist es eigentlich wirklich echt noch so ein einfach Nischenthema, was aber jeder schön findet, aber vielleicht auch niemand so richtig greifen kann? Vielleicht ist es zu komplex?
Ich finde es tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil seitdem ich mich damit befasse, würde ich schon sagen, dass ich in so einer Bubble bin vielleicht. Und da habe ich das Gefühl, oh ja, passiert schon richtig viel.
Ja.
Also ich würde sagen, jetzt hier in Süddeutschland, da passiert schon einiges. Mhm. Das kann man schon sagen. Aber ich war jetzt zum Beispiel auch Anfang des Jahres war ich in London. Also die Briten, die sind auch ziemlich weit vorne, was Fassadenbegrünung betrifft. Aber auch in den Niederlanden, da gibt es auch ganz, ganz tolle Projekte in der Schweiz.
Mhm.
Also ich würde sagen, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht und einfach mal eben guckt, natürlich gibt es da noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Wir sind natürlich längst nicht da, ich sag mal, wo Singapur ist. So. Ich glaube, das wird auch noch ewig dauern, wenn wir da überhaupt jemals hinkommen. Ja, aber es ist nicht nichts. Und ich finde, das ist was, worauf man auf jeden Fall aufbauen kann und sollte. Und da ist jeder gefragt, egal ob im öffentlichen Bereich oder privat, da gibt es schon Möglichkeiten, auf jeden Fall. Und ich sag mal, wir sind ja jetzt auch als Land Deutschland oder eigentlich jedes Land in der EU sind wir ja auch gefordert, denn ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das EU-Renaturierungsgesetz ist seit letztem Jahr in Kraft.
Nee, hast du das noch in Gang gebracht?
aber tatsächlich ist es so, dass die EU-Mitgliedstaaten da jetzt schon angewiesen sind, bis 2026, ja, 26 genau, Pläne bereitzustellen, um unsere Ökosysteme an Land und Wasser zu renaturieren.
Okay.
So, und das Ziel sind, soweit ich weiß, 20% bis 2030. Mhm. Und bis 2050 alle, genau, alle. Ja.
Krass. Okay.
Und das ist ja schon eine ganze Menge, also sehr ambitioniertes Ziel.
Voll. Und da führt ja kein Weg dran vorbei, sich da an die bestehenden Gebäude ranzugehen und da eben auch die Fasadenbegrünung dann eben umzusetzen.
Ja, weil das ist ja genau, weil was haben wir letztlich für eine Wahl?
Eben.
Also ich meine, diese ganzen Ausgleichsflächen, die geschaffen werden müssen, das ist ja alles schön und gut. Aber wo haben wir die in eben. Der Stadt? Und nicht jedes Gebäude eignet sich für eine Dachbegrünung, was ich eben auch sagte. So, also, da bleibt ja nichts anderes.
Nee, ist richtig.
Also dann, mal los.
Ja, also okay, das wusste ich nicht, aber dann wird sich da in den nächsten Jahren echt noch einiges und viel tun. Also ja. da bin ich mir sicher.
Das denke ich auch, ja. Und wie gesagt, also wenn man erstmal dafür sensibilisiert und Aufklärungsarbeit auf jeden Fall schafft, dann kommen eben halt auch noch diese Standardisierungen hinzu, also die eigentlich erstrebenswert werden, wären, um das Ganze dann eben auch attraktiver zu machen oder dann eben auch dafür zu sorgen, dass das überhaupt flächenweise dann eben umgesetzt werden kann. Und ein weiterer Punkt sind natürlich die Leute, die es eben können müssen, um dann fachgerecht zu bauen.
Ist das, du hast ja gesagt, du hast in deiner Ausbildung kennengelernt, also ist es wirklich auch schon Bestandteil oder brauchen wir da wirklich nochmal mehr Know-how?
Ich glaube schon, dass du mehr Know-how brauchst. Also weil das, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung, das ist theoretisch. Mhm. Also in der Ausbildung ist es im dritten Lehrjahr schon Standard, dass du dich damit auseinandersetzt in der Berufsschule. Aber wie gesagt, also bei uns in der Berufsschulklasse, da gab es nicht einen Betrieb, der sich damit befasst hat. Dachbegrünung zum Teil so, aber Fassadenbegrünung eben gar nicht. Und insofern blieb das Ganze theoretisch. Mhm. Und wir mussten dann ein Referat halten, so darüber. Und das war dann eben auch der Moment, wo es mich halt total gecatcht hat. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich noch recht experimentell in der Umsetzung so, das, was ich jetzt eben so erlebt habe. Ja, aber es gibt natürlich auch Betriebe, die das schon also vermehrt machen. Ja.
Okay.
Aber eher bei uns im Süden jetzt hier, würde ich sagen, ja.
Vom Süden nach Norden wird es sich schon ausrollen und dann wird es immer weitergehen. Luise, vielen Dank für deine Expertise. War echt mega interessant. Und wenn die Leute noch mehr wissen wollen, dürfen sie sich sicherlich auch bei dir melden,
ja,
oder?
Ja, klar.
Dann verlinken wir da auch nochmal dein LinkedIn am besten, oder? Bei uns in den Shownotes. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, auch gerne bei uns melden. Und dann hoffen wir mal, dass die Fassadenbegrünung in den nächsten Jahren noch populärer wird und mir es eher als Ausnahme betrachten, wenn wir ein nicht begrüntes Haus sehen. Danke dir vielmals.
Ja, danke dir auch.
Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke auch an euch. Ciao.
Ciao.